Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen zum Gesund und Glücklich Kongress, ihr Lieben. Mein Name ist Susanne Willhöft und ich werde auch in diesem Jahr euch spannende Interviews liefern mit neuen Gästen. Liebe Miriam Reichel, du bist eine von unseren neuen Gesichtern hier und ich begrüße dich ganz herzlich, denn du bringst eine sehr bewegende Geschichte, aber auch eine mutmachende Geschichte mit. Und du bist ganz weit weg. Du kommst gerade aus dem schönen Afrika zu uns und ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, Miriam, du bringst eine Geschichte mit. Es geht um deine Geschichte, die du vor über 20 Jahren erlebt hast als junge Mutter mit jungen Kindern. Für viele Menschen ein Drama, was, sag ich mal, das Leben völlig aus den Angeln reißt. Und du hast, sag ich mal, eine Entscheidung getroffen. Und du sprichst seit vielen Jahren genau über das, was du erlebt hast, nämlich deine Krebsdiagnose und dass es die Möglichkeit gibt, wenn man die Prognose bekommt, in 8 Wochen ist ihr Leben vorbei, absolute Gesundheit zu erlangen und auch anderen Menschen zu helfen, genau dorthin zu kommen. Und was du alles machst, was du, sag ich mal, bewegt hast, wie du da hingekommen bist, was es mit dir innerlich gemacht hat, mit deiner Familie, all das wollen wir heute ein bisschen besprechen. Natürlich, um unseren Zuschauern nicht nur das Thema Gesundheit, sondern auch das Thema Glück näher zu bringen. Denn auch eine Diagnose muss nicht das Ende bedeuten. Und ich freue mich ganz besonders auf unser Interview heute. Miriam, vielleicht nimmst du unsere Zuschauer einfach mal ein bisschen mit. Also, du kommst ja eigentlich aus einer ganz trockenen Welt. Ja, du hast ja mal irgendwann was ganz Trockenes gelernt. Ich glaube, du hast ein Jurastudium, wenn ich mich recht erinnere.
Jura, ja. Ja, genau. Schlimmer geht's nimmer.
Also, naja, vielleicht hat es dir an manchen Stellen im Leben schon ein bisschen geholfen, aber vielleicht magst du mal unsere Zuschauer ein bisschen in deine Welt mitnehmen, denn das, was du erlebt hast, ist heute leider an der Tagesordnung, ne? Das Thema Krebs. Wir haben sehr, sehr viele Themen, Turbokrebs. Wir können das auch kritisch betrachten. Ja, es gibt viele Nebenwirkungen aufgrund von Entscheidungen, die viele Menschen in den letzten Jahren getroffen haben. Und Familien sind dem ausgesetzt mit diesen, ich sag jetzt mal auch diesen lapidaren Umgang, den du selber erlebt hast, ne? Also ich sag jetzt mal so beim Vorbeilaufen mal kurz so eine Diagnose hinzuwerfen. Was hat das mit dir gemacht damals? In dem Moment, wo das war, warst du in dem Moment perplex, hoffnungslos oder hoffnungsvoll? Vielleicht nimmst du uns einfach mal mit in dem Moment, wo du die Diagnose bekommen hast.
Also ich habe meine Diagnose so ein bisschen aufgeteilt, muss ich gleich sagen. Ich hatte starke Schmerzen in der Wirbelsäule und das wurde am Anfang natürlich auch durch die kleinen Kinder, also meine Kinder waren 2 und 5, damals. Ja, nee, 3. 3 und 6, so rum. Und da wird natürlich dann immer schnell gesagt, naja, man trägt sein Kind auf der Hüfte und man geht schief und wie das so ist. Also wenn man irgendwann Kinder hat, dann wird man medizinisch eigentlich auch immer auf eine Mutter reduziert. Also die Mütter sind meistens gestresst, die gehen schief, die haben hormonelle Schwankungen, die sind irgendwie alles, nur keine normalen Menschen. Und alles, es liegt auch immer darin begründet. Also ich hatte am Anfang so ein Polster, so ein Fett, Art Fettpolster über der Brust. Da hieß es dann, es kommt vom Stillen, die Rückenschmerzen kamen halt vom Kindertragen. Und dann habe ich irgendwann, bin ich halt zum Radiologen geschickt worden, weil es sehr schlecht war. Und ich hatte auf einer Silvesterparty einen Bekannten getroffen, der eben Orthopäde ist und der hat mich dann dahin geschickt. Und dieser Radiologe hat das so eingeleitet, wie es, weiß ich nicht, wo er es her hatte, die Idee. Auf jeden Fall hat er mich begrüßt mit, haben Sie Krebstote oder Krebsfälle in Ihrer Familie? Und ja, es ist natürlich irgendwie erstmal eine nette Begrüßung. Und ehrlich gesagt, wie das dann alles war, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß weder, wie dieser Herr aussah, ich weiß Also ich erinnere mich an die Rouleaus in diesem Raum und ich erinnere mich an viele, viele Flecken in meiner Wirbelsäule. Aber den Typen würde ich nie wiedererkennen. Ja, also den habe ich genauso wie meinen 8 Wochen Onkologen. Gut, den kann ich auch nicht mehr wiedererkennen, weil er tot ist. Aber die sind eigentlich so aus meinem Gedächtnis. Und ich glaube, das ist auch relativ normal, weil es ist wie, als würde einen einer mit dem Baseballschläger erstmal erschlagen. Und also man kann dann auch nicht eins und eins zusammenzählen. Und man hat ja auch nicht lange Zeit. Also ich habe dann so einen Brief gekriegt, in dem stand dann, dass ich also 5 gebrochene Wirbel habe. Ich hatte noch einen Riss im Becken, einen Riss im Oberschenkel und Milz und Leber und Lunge war verdächtig. Das war so das. Und dann stand eben drunter, es ist davon auszugehen, dass es ein metastasierter Krebs ist und ich solle den Primärtumor suchen. Und ich habe dann eigentlich direkt auf der Straße meinen Homöopathen, also ich bin da raus aus der Praxis, habe bei meinem Homöopathen angerufen und habe auch gleich für den nächsten Tag einen 2-Stunden-Termin bekommen. Und ja, habe da erstmal wieder erleben dürfen, was der Unterschied zwischen Homöopathie und Allopathie ist oder unserer ja, vermeintlichen Medizin, der wir im Westen so vertrauen und hinterherlaufen. Und habe mich dann in dem Gespräch mit meinem Homöopathen dazu entschlossen, wobei also mein Homöopath jetzt niemand war, der einen zu irgendwas gedrängt hat oder Vorschläge gemacht hat, aber er hat gesagt, ich soll mir überlegen, welchen Weg, welche medizinische Form ich einschlagen will, weil je nach Therapierichtung brauche ich auch unterschiedliche Untersuchungen. Also in der chinesischen Medizin brauche ich ganz andere, habe ich ganz andere Voraussetzungen und ganz andere Maßstäbe, meinetwegen als in der westlichen Medizin, die ja doch sehr gerätegesteuert ist. Und das soll ich erstmal überlegen und dann soll ich die Diagnostik machen, die ich dann praktisch auch benötige, um dann das zu machen, was ich dann machen will. Und für mich war es eigentlich am Anfang klar, dass ich niemals mich schulmedizinisch behandeln lasse. Und insofern war die Suche nach dem Primärtumor für mich irrelevant. Also da gibt es dann, ich meine, klar, ich war Jurist, also Juristen haben natürlich medizinisch auch wenig Ahnung, aber ich wusste schon, dass Lunge, Milz und Leber und Lunge nicht kein Pappenstiel sind. Ich wusste, ich habe irgendwie zumindest keinen sichtbaren Tumor in der Brust. Das wäre was gewesen, wo ich gesagt hätte, ja klar, Brustkrebs metastasiert in diese Organe. Das hätte ich irgendwie verstanden. Lungenkrebs habe ich aus irgendeinem Grund ausgeschlossen. Kam für mich einfach nicht so richtig in Frage. Und dann war es auch eigentlich gleichgültig, ehrlich gesagt, weil ich dann eben den homöopathischen Weg eingeschlagen habe. Ich habe dann begonnen, 18 Tage Fasten zu machen. Das war mein erster Schritt. Bin dann weitergegangen in eine Kohldiät. Die habe ich 1,5 Jahre gemacht. Und habe mich eben eigentlich ausschließlich homöopathisch die ersten 10 Monate behandeln lassen. Habe danach, nach 5 Monaten habe ich dann, weil ich noch so ein Fettpolster bekommen habe. Also ich hatte eins unterm Schlüsselbein und dann hatte ich noch eins unterm Arm. Und das unterm Arm habe ich mir von unserem Nachbarn, der war oder ist Schönheitschirurg, rausoperieren lassen. Da ist man also auch noch davon ausgegangen, dass es Fett ist. Und das war es dann eben nicht. Das war dann Lymphknoten. Das wurde eingeschickt. Und so habe ich meine ganz genaue Diagnose eigentlich ungefragt bekommen. Und war aber eigentlich zum damaligen Zeitpunkt auch irrelevant, weil ich kannte das nicht. Ich hatte Morbus Hodgkin, eine besondere Form des Morbus Hodgkin und ich kannte es nicht. Also insofern war es eigentlich auch nicht so spannend. Was man jetzt beim Morbus Hodgkin sagen muss, dass viele Menschen, also wenn man es jetzt googeln würde, dann würde gleich rauskommen, dass es eine Sensation ist und dass wahnsinnig viele überleben. Wenn man ein bisschen genauer nachschaut und zum Beispiel mal zum Spaß googelt, wie viele Schauspieler an Morbus Hodgkin gestorben sind, muss man sagen, dass diese erste Google-Variante von ungefähr 99% Überlebenden so ein bisschen in Frage gestellt wird, weil man sich dann die Frage stellt, warum sie alle tot sind. Aber gut, generell ist es eine sehr, sage ich jetzt mal, es ist das Steckenpferd der Schulmedizin und es ist auch neben Hodenkrebs eigentlich die Krebsart, in der die Schulmedizin zumindest eine vorübergehende Verbesserung erzeugen kann. Also sie kann auch durchaus die Krankheit stoppen. Allerdings hat meistens die schulmedizinische Behandlung als Nebenwirkung, also in dem Fall bei Morbus Hodgkin ist die häufigste Nebenwirkung Leukämie. Das heißt, man stirbt halt dann nicht an Morbus Hodgkin, sondern man stirbt an Leukämie. Aber rein statistisch gesehen ist es eine sehr gute Krankheit. Und dadurch war natürlich auch mein Umfeld, also nicht mein Ehemann und auch nicht meine Kinder, die waren ja so klein, sondern so die größere Familie, hat sich natürlich vorgestellt, dass das alles easy peasy ist und dass ich total durchgeknallt bin, wenn ich mir nicht morgen eine Chemotherapie geben lasse und dann ist alles gut. Und dann habe ich auch einen Termin bekommen, den ich eigentlich auch nicht wollte. Den hat mein Bruder mir damals und mein Vater haben mir einen Termin bei einem Onkologen im Harlachinger Klinikum organisiert. Und der hat mir dann auch meine 8-Wochen-Prognose verkündet. Das war also sozusagen der erste Onkologe, der sich die ganzen Unterlagen angeschaut hat. Und der mir eben vorgeschlagen hat dann, dass ich mit einer Doppelhochdosis Chemotherapie, Stammzellentherapie, Wirbelsäulenversteifung und Bestrahlung 8 Monate hätte. Und ja, also da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob man jetzt Lust hat, in 8 Monaten sich die Wirbelsäule versteifen zu lassen, die Stammzellen entnehmen zu lassen, während der Stammzellentherapie natürlich keine Familie zu sehen, obendrauf eine Chemotherapie zu machen und dann zu sterben. Also die Überlegung muss man natürlich mal machen. Und das war mir schon bei diesem Onkologen klar, dass ich das nicht will. Mein Mann hat ihn gefragt, ob er mich heilen kann. Er hat gesagt, mich kann niemand heilen. Und damit haben wir dann auch zu dem Onkologen einfach gesagt, dass er nicht unser Mann ist, weil er mich nicht heilen kann. Und weil wir, wenn wir etwas machen, das machen, was Heilung in Aussicht stellt und nicht den verspäteten Tod. Und somit haben wir den wieder verlassen. Und dann habe ich, also ich habe immer weitergemacht mit meiner Homöopathie und mit meiner Kohldiät. Also ich habe tatsächlich 1,5 Jahre ausschließlich Kohl, Ananas und Papaya gegessen. Und bin dann allerdings wieder über die andere Seite, über die Schwester meines Mannes, die hat mir dann einen Termin bei einem Onkologen besorgt, der mich lustigerweise angerufen hat. Also ich wusste mehr oder weniger nur, dass sie mit dem in Kontakt getreten ist. Und den hatte ich dann einfach an der Strippe. Und ich muss sagen, dass dieser Mensch sehr gut ausgebildet war und dass er sehr, sehr überzeugend war und mich auch abholen konnte. Das muss ich, also da waren sicher ein paar Semester Psychologie dabei oder zumindest, wie gehe ich mit komplizierten Patienten um oder sowas. Und er hat mich sehr gut abgeholt und dann habe ich tatsächlich einen Termin dort gemacht. Dann hatte der aber keine Zeit. Dann dachte ich eigentlich, okay, hast mich doch nicht abgeholt, ich gehe wieder. Und dann hat sein Kollege übernommen und der konnte das aber auch sehr gut und der ist jetzt auch nicht von Heilung ausgegangen, also ich war damals vom Stadium her der erste Patient, der in Deutschland aufgezeichnet wurde, der mit so einem Ausmaß an Krebsmasse gelebt hat. Und ich war auch die Erste, die in Vollremission gekommen ist. Also wenn man immer sagt, es ist alles so einfach, dann Mag das sein, aber trotz und allem war ich in Deutschland die Erste und anscheinend war es für die Menschen davor nicht ganz so einfach, wie viele immer denken. Und ich habe dann mit dem Onkologen auch aufgrund von wahnsinnig starken Schmerzen, also ich hatte wie gesagt ja zwei kleine Kinder, die sich auch nicht immer von selbst anziehen und tragen und was halt so kleine Kinder so mit sich bringen. Und ich hatte fünf gebrochene Wirbel und das ist nicht so einfach. Und obendrein war der Krebs im Spinalkanal und hat praktisch die Nerven umschlossen. Das heißt, ich hatte permanenten Messer in der Wirbelsäule. Und der Krebs war zwar dann, kurz bevor ich die Therapie dort begonnen habe, schon nicht mehr in der Wirbelsäule nachweisbar. Also ich hatte schon eine Teilremission durch die Homöopathie und durch die Ernährung. Aber es gibt ja immer noch ein Schmerzgedächtnis und ich hatte einfach genau die gleichen Schmerzen wie zuvor und habe auch keine Schmerzmittel genommen. Das heißt, ich bin da auch nicht rausgekommen. Und dann hatte ich mit dem Onkologen gab es dann eben zwei Möglichkeiten. Ich konnte praktisch Morphium wählen oder den Versuch einer Chemotherapie. Und gut, also für mich war es ein bisschen wie Pest und Cholera, weil ich ein absoluter Chemogegner bin und ich hätte jedem Menschen mindestens 8 Stunden vortragen können, warum man das alles nicht macht. Und das kann ich auch immer noch und ich würde es auch immer noch tun. Allerdings habe ich auch gelernt, dass man eben manchmal im Leben in einer Sackgasse ist und dass man immer leicht sagen kann, man tut irgendwas nicht oder man würde irgendetwas niemals machen. Aber es gibt dann immer wieder doch Situationen, also wenn man mal 1,5 Jahre durchgehend Schmerzen hat, dann wird man halt auch mürbe. Und dann kann man halt auch einfach irgendwann nicht mehr. Und dann ist sowas schon sehr verlockend. Und ich habe mich dann praktisch für die Chemotherapie entschieden, weil Morphium grundsätzlich ja lebensverkürzend ist. Und natürlich ist die Chemotherapie kann, es sterben ja manche Menschen nach dem ersten Zyklus. Also die Chemotherapie kann natürlich auch sehr lebensverkürzend sein. Aber ich habe beschlossen, dass sie das für mich nicht ist und dass ich das ausprobiere. Und ja, war dann also praktisch zu Beginn der Chemotherapie schon in Teilremission, also dadurch, dass ich nichts mehr in den Knochen hatte, in der Wirbelsäule. Aber ich hatte ja noch Lungenpilz und Leber, also insofern hat der Onkologe damals gesagt, er versteht es zwar nicht, wo die Krebszellen in der Wirbelsäule hin sind, aber es wäre ja immer noch genug und außerdem hätte man ja jetzt eh keine bessere Idee. Und ich habe dann nicht die vorgeschlagene Dosis gemacht, also ich hätte eine Doppelhochdosis machen sollen. Ich habe eine normale Dosis gemacht und ich habe natürlich keine Wirbelsäulenversteifung gemacht, weil ich reite und ich wollte auch weiter reiten. Also das war schon immer mein Ziel. Ich reite Dressur und ich mache Yoga und für beides ist einfach, sage ich jetzt mal, eine Wirbelsäulenversteifung nicht interessant. Also ich wäre auch wirklich bis hierher versteift worden, also vom Becken weg. Das heißt, das ist komplett uninteressant. Und das habe ich abgelehnt. Ich habe es abgelehnt, dass man meine Wirbel mit Zement aufspritzt. Ich habe keine Stammzellen gemacht. Ich habe keine Strahlentherapie gemacht. Ich habe keine Blutkonserven gemacht. Ich habe keine zusätzlichen Medikamente genommen. Ich habe nichts gemacht, um meine Blutwerte wieder aufzuputschen. Sondern ich habe eine normal dosierte Chemotherapie gemacht, war dann bereits nach 6 Wochen waren die Organe so klein, dass ich eigentlich aufhören wollte, musste aber dann noch, oder ja, musste nicht, aber mir hat man vorgeschlagen, ich sollte auf das PET-CT und den Termin im PET-CT warten und habe dann Anfang Februar meine Vollremission bekommen. Und habe Ende Oktober also mit der Chemotherapie angefangen, habe die dann auch abgebrochen und ja, bin seitdem gesund. Habe auch nie wieder irgendwelche Operationen oder was man sonst so machen könnte gemacht. Und ja, das ist die Geschichte.
Miriam, erstmal Respekt und natürlich Wahnsinn, was du, ja, was du doch ausgehalten hast, weil ich meine, wir müssen mal zurückgehen, ne? 20 Jahre. Also wir sind heute in einem Bewusstsein, wo wir ganz normal über Alternativen sprechen, wo auch viele Ärzte schon offener sind. Das war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dann sich da so mutig hinzustellen und zu sagen, nö, mache ich nicht mit. Also dafür ziehe ich schon mal meinen Hut. Und du hast jetzt davon gesprochen, du hast verschiedene Möglichkeiten genutzt. Also das Thema Ernährung. Dann geht es auch so ein bisschen um den Willen, die Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen fürs Leben. Und du begleitest ja nun auch durch deine Geschichte viele Menschen. Du inspirierst sie und du machst Mut, andere Wege zu gehen. Also Homöopathie ist das eine. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen nochmal, wenn es gerade in der heutigen Zeit, ne, weil wir sind seit ein paar Jahren ja sehr kritisch auch der Schulmedizin nochmal gegenüber geworden. Viele Menschen hinterfragen jetzt ja noch mehr. Wie wichtig ist es wirklich, diese innere Stimme, also wirklich diese innere Stimme auch durchzulassen? Weil wenn so ein, ich sag mal, wenn da jetzt so ein Gott in Weiß, kennen wir ja leider immer noch, vor dir steht und dir sagt, das ist die einzige Variante. Und ich meine, ganz ehrlich, mit so einer Prognose den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich mache da jetzt einfach mal nicht mit. Also dazu gehört eine ganz, ganz innere, starke Haltung. Was würdest du unseren
Das
Zuschauern
stimmt.
einfach mitgeben?
Ja, das stimmt, aber man muss sagen, also bei einer 8-Wochen-Prognose hat man auch eine große Freiheit, weil 8 Wochen ist viel zu kurz, um im normalen Leben das Ruder rumzureißen. Das heißt, es fällt auch viel an Ballast ab. Also ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt eine harmlose Anfangsstadium Krebsdiagnose hat, wo man vielleicht ein bisschen Mikrokalk aus der Brust rausgenommen bekommt oder so. Und man kriegt eigentlich keine, sage ich mal, Bestrahlung angeboten. Man bekommt keine Chemotherapie angeboten. Da muss man erstmal wenig Entscheidungen treffen, hat aber immer die Angst im Nacken sitzen. Und wenn das dann immer schlimmer wird oder immer weitergeht, dann kommen immer viel dieses hätte ich mal oder wenn ich das und das, wenn ich vorsichtiger gewesen wäre, wenn ich mehr gemacht hätte, wenn, wenn, wenn. Das ist bei 8 Wochen irrelevant. Also ich glaube, ich hatte zwei, also einmal hatte ich ja den Vorteil, dass ich direkt im Endstadium diagnostiziert worden bin und auch nicht ein bisschen im Endstadium, sondern einfach Lunge, Milz und Leber, Mediastinum und Knochen ist einfach das totale Endstadium. Also da braucht man. Da kann man sich nichts schönreden. Und dann noch mal 8 Wochen, das sind zwei Faktoren, wo viele Problematiken wegfallen. Also natürlich ist es alles kurz und natürlich, sage ich jetzt mal, ist der Tod sehr relevant und steht im Mittelpunkt. Aber es zieht sich nicht unendlich hin. Also ich hab nicht 5 Jahre gekämpft oder 5 Jahre irgendwas verändert und immer Rückfälle gekriegt und so. Also meine ganze Krebsgeschichte war 13 Monate. Das ist für viele Krebspatienten ein Pappenstiel. Und das darf man halt auch nicht. Also ich habe das sehr komprimiert gehabt. Ich war aber auch eigentlich, damals fand ich es jetzt nicht so schnell, aber generell war ich schnell durch. Und dieses ganze richtig und falsch verändert sich bei so einer Diagnose schon gewaltig. Und auch die Tatsache, dass im Endeffekt die Schulmedizin nicht wirklich was für mich tun konnte. Also ich hatte ja schon diesen 8 Wochen Herrn, der ja schon gesagt hat, er wird mich niemals heilen können. Und er hat auch gesagt, es wird niemanden geben, der mich heilen kann. Und natürlich, es gab ja auch in Deutschland vorher niemand anderen. Und das gibt aber auch eine super Freiheit. Also, weil man kann nicht so viel falsch machen in so einer, in der Situation, in der ich war. Und also ich sage jetzt mal, im absoluten Super-Endstadium zum Homöopathen zu gehen, ist mit Sicherheit leichter als meinetwegen im zweiten Stadium, wo man sich denkt, oh Gott, wenn ich da jetzt was falsch mache, dann geht es da und dahin. Bei mir gab es nichts mehr falsch zu machen. Also ich hatte schon auch eine unheimliche Freiheit und Klar, ich bin ein willensstarker Mensch. Wenn ich mich entscheide, das und das zu tun, dann tue ich das und das. Das ist natürlich ein Vorteil. Und ich hatte auch einen Vorteil, dass ich vorher schon eine Ausbildung als Mentaltrainer hatte. Das heißt, ich hatte auch meinen Homöopath an meiner Seite, der auch Mentaltrainer war. Das heißt, wir konnten das Ganze auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene aufrollen. Ich kannte die Homöopathie. Also nicht nur als, sage ich jetzt mal, Patient, sondern ich habe auch sehr viel über die Homöopathie gelesen. Also ich habe sie sowohl gefühlt als auch intellektuell verstanden, was die Sache auch einfacher gemacht hat, weil man die Schulmedizin ja auch oft rein intellektuell schon gar nicht versteht mit all dem, was einem da so gegeben wird. Und insofern, glaube ich, hatte ich schon auch viele Vorteile.
Wenn wir an so Zuschauer denken, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Situation sind, weil gerade wenn du sagst, ne, du hast da nicht mehr viel Zeit, weil 8 Wochen sind einfach wenig Zeit. Wenn ich jetzt ein bisschen länger Zeit habe und mich trotzdem irgendwie entscheiden möchte, meinen Weg zu gehen, dazu braucht es ja Mut, weil heute wird es ja noch mehr. Du hast es gesagt, ne, der Druck von der Familie, von Freunden, die gesamte gesellschaftliche Situation, wir sind umgeben mit sehr viel Propaganda zum Thema Gesundheit. Da diese innere Stärke, was ist so dein Geheimrezept heute? Weil es sind ja so ein paar Jahre jetzt dazwischen, es hat sich viel verändert. Welche Möglichkeiten gibt es noch, eine Entscheidung für sich zu treffen, einen Weg zu gehen, in die Heilung zu gehen? Was gibt es noch für
Also ich glaube,
Unterstützung?
grundsätzlich muss man sich klar machen, dass man immer ganz alleine ist. Also man wird ganz alleine durch die Krankheit gehen und man wird ganz alleine sterben. Da kann der Ehemann dabei sein, da kann die Mutter dabei sein, da kann auch irgendwie der Arzt sein, ich sagen, wir machen das, aber es macht kein anderer. Also machen tun es immer nur wir. Und das muss man auch dem Umfeld klar machen. Das Umfeld geht nicht dadurch. Das Umfeld macht keine Chemotherapie. Diese ganzen Menschen, die immer sagen, ja, mach doch mal eben und alles ist kein Problem. Die haben ja auch alle keine Ahnung, ja? Also natürlich glauben immer alle, dass sie eine Ahnung haben, aber wer weiß denn, wie eine Chemotherapie funktioniert? Wer von all diesen Menschen, die einem sagen, mach doch jetzt eine Chemotherapie, kennt auch nur außer die halt in den Filmen, klar, die Leute sehen schlecht aus, die verlieren ihre Haare und die übergeben sich. Das ist eine Kleinigkeit. Das ist die Kleinigkeit der Chemotherapie, ja? Die größere Sache der Chemotherapie ist, dass es krebserregend ist, dass ich mich komplett übersäuere, dass ich meine Knochen abnutze, dass ich meine Organe schädige, dass ich meine Fruchtbarkeit dann vorbei ist, was zum Beispiel für mich schon relevant war, weil ich gerne ein drittes Kind gehabt hätte. Das sind alles die kleinen Nebenwirkungen. Und natürlich kann man dann immer sagen, na ja, dafür lebst du ja. Aber das ist das, was der Mensch tragen muss. Und das muss nur derjenige tragen und ertragen, der diese Krankheit hat. Und alle anderen, auch wenn mich jetzt alle hassen, sind Dummschwätzer. Ja, die haben das nicht hinter sich, die empfehlen das und die wissen nicht, was es ist. Und insofern können sie auch eigentlich keine Tipps geben. Und wenn ich als Mensch zum Beispiel in der Chemotherapie mein Heil sehe, dann muss ich sie machen. Und dann wird sie für mich auch richtig sein. Wenn ich aber anders gepolt bin und mich eigentlich ganz andere Dinge interessieren, also wenn ich zum Beispiel wissen möchte, warum habe ich denn den Krebs bekommen? Also es gibt ja verschiedene Varianten. Ich kann ja sagen, okay, der Krebs kam durch Zufall. Ich schneide ihn jetzt raus, tue ihn in die Mülltonne, also einmal weggeschnitten. Dann kommt noch ein Haufen Chemie oben drüber. Ich vergifte mich, dann lasse ich mich vielleicht noch bestrahlen und strahle es weg. Und dann glaube ich, die Ursache ist behoben. Da muss ich dann drüber nachdenken, ob ich die Ursache behoben habe. Und wenn ich auf diesem Weg bin, dann glaube ich, ist es schon auch wichtig zu gucken, was ist es? Und es ist nicht immer die Psyche. Also natürlich werden die Menschen also viele, die jetzt alternativ behandeln, machen natürlich den Krebspatienten aus, also sofort zum Psychoten. Nicht jeder Krebspatient hat irgendwie ein psychologisches Problem. Also der Krebspatient kann zum Beispiel Schmidt-Heini heißen und aus der größten Asbestfamilie der Schweiz kommen und in einer Asbestmine gearbeitet haben, ja. Da hat er jetzt erstmal nur in diese, oder ist er erstmal nur in die Familie geboren und ist in die Asbestmine gegangen, ja. Das ist einfach mal das Erste. Und da muss ich dann gucken. Also wie viel kann ich machen, wenn ich immer noch Asbestfasern in meiner Lunge habe? Gut, Asbest ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es natürlich auch schwer wieder rauszukriegen ist. Aber wenn ich total vergiftet bin, wenn ich ein Leben lang Reis gegessen habe und mein Arsengehalt eigentlich schon durch die Decke rauscht, und dann lasse ich mir jetzt alles Mögliche wegschneiden und noch ein bisschen Gift intravenös geben, dann muss ich mir die Frage stellen, bin ich jetzt weitergekommen und bin ich temporär gesund oder bin ich dauerhaft gesund? Habe ich die Ursache bekämpft? Und das sind Dinge, die können wir nur selbst beantworten. Die kann kein anderer beantworten. Also natürlich müssen wir da auch Tests machen und wir selbst müssen wissen, wo liegt der Hund begraben? Also wenn ich zum Beispiel jeden Tag sage, mein Mann bringt mich ins Grab. Da kann ich so viel Chemotherapie machen, wie ich will, wenn ich mich nicht von dem Mann trenne. Und dann ist die Frage, ist es nach der Chemotherapie mit dem Mann besser als vor der Chemotherapie? Und das kann man sich auch nur selbst beantworten. Und insofern, also die Ursache, die sollte man nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, dass wir in unserem Inneren wissen, was richtig ist. Und ich glaube auch, dass eigentlich nur wir wirklich entscheiden können, welchen Weg wir gehen, weil nur wir uns so kennen. Also ich meine, wer kennt uns besser als wir uns? Im Zweifel niemand. Und es ist eigentlich ja auch ein seltsamer Ansatz zu sagen, okay, jetzt bin ich wirklich in der Bredouille und dann frage ich einen Arzt, der im Schnitt für eine Mitteilung einer Krebsdiagnose 7,5 Minuten hat. Und den frage ich dann nach der Lösung. Und das glaube ich dann. Das finde ich ist ein mutiger Glaubenssatz, ein sehr mutiger. Ich würde so weit gehen und sagen, der Grund, warum so viele an Krebs sterben, ist, dass sie zu mutig sind, was die Auswahl ihrer Ärzte oder ihres Weges beinhaltet. Und sie sind halt sehr mutig, alles anzunehmen und nicht mutig genug, irgendetwas zu hinterfragen. Und ich glaube, da fängt's an und da muss man gucken. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man sich nicht auch mit der Schulmedizin heilen kann, überhaupt nicht. Das heißt nur, dass man sehr bewusst das wählen muss und dass man auch selbst davon überzeugt sein muss. Also es bringt nichts, wenn die Familie davon überzeugt ist und die Nachbarin und ich selbst nicht, weil ich sitze in der Therapie und ich habe die Schmerzen und ich muss damit umgehen können. Und deshalb glaube ich, also das ist das, was ich immer mit meinen Klienten mache, ist rauszufinden, was will ich eigentlich? Und das ist nicht einfach. Es ist auch oft nicht einfach, rauszufinden, was will ich eigentlich vom Leben? Weil wir leider, weil du vorhin auch eben die Gesellschaft angesprochen hast, wir leben ja gerade in einer Gesellschaft, zumindest in Europa, die sehr an Freude verloren hat, die an Glück verloren hat, die an, also da ist ja nicht so viel. Und dann ist natürlich die Frage, was will ich? Und was will ich auf dieser Welt, wo wir eigentlich immer nur lernen zu funktionieren? Also wir sind ja, wir haben ja die letzten Jahrzehnte in Systemen verbracht, wo wir immer nur verlernt haben, was wollen wir eigentlich? Also wir setzen kleine Kinder, setzen wir in die Schule 6 Stunden und sagen, seid ruhig und was weiß ich, malt das grün aus und malt das rot aus und eins ist zwei und wer es nicht weiß, ist doof. So, dann haben wir die in X-Kategorien eingeordnet und dann geht es ja so weiter. Dann kommen sie in die Ausbildung, dann gehen sie vielleicht an die Universität, wo sie ein sehr eingefärbtes Wissen bekommen. Und dann kommen sie in den Beruf und funktionieren wieder und wieder. Und dann bekommen sie eine Krebsdiagnose und dann plötzlich sollen sie wissen, was will ich eigentlich? Also, was will ich, wenn nicht der Lehrer sagt, sitz still und nicht der Boss sagt, mach diese Arbeit? Und das ist verdammt schwer. Und das ist aber, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, um zu wissen, dass man heilen möchte. Also auch weil du vorhin die Kinder angesprochen hast. Natürlich wird einem immer gesagt, du hast zwei Kinder, überleb mal bitte schön. Also das ist so eine Grundvoraussetzung. Das verbreitet aber auch einen wahnsinnigen Stress im Umkehrschluss, weil es ja die Aussage bedeutet ja praktisch, wenn du jetzt stirbst, bist du eine schlechte Mutter.
Ja, genau.
Also zumindest hast du deine Mutterrolle nicht erfüllt, ja, du bist einfach vorher gegangen. Und man bekommt auch immer suggeriert, dass es für die Kinder definitiv schlechter ist und von Nachteil. Und das ist eigentlich wahnsinnig gemein, weil ich glaube, die wenigsten Mütter in der Situation entscheiden sich bewusst und freiwillig dazu, in so einer Situation zu sein. Und es geht auch nicht darum, wieder für jemand anderen irgendwas zu machen. Also es geht weder darum, für seinen Job zu überleben, noch für die Kinder, noch für den Ehemann, sondern es geht darum, für sich zu überleben, und zwar ausschließlich für sich. Und dieses für sich haben ja die meisten Patienten verloren. Also diesen Sinn oder was will ich? Und wofür brenne ich? Also wir bringen ja Kindern und in Deutschland gar nicht mehr bei, Passion zu haben, für irgendwas zu brennen, irgendwas, also wirklich zu sagen, dafür gehe ich durchs Feuer. Und plötzlich soll man das haben. Also Lothar Hörnheise sagt immer, er fragt seine Klienten, warum soll der liebe Gott dich hier lassen? Und das ist eine Frage. Und wenn ich dann nur sage, naja, damit ich weiter von 8 bis 5 in meine Arbeit gehe, dann ist halt die Frage, ob diese Antwort so weit zieht, dass ich deswegen überlebe.
Miriam, du hast erstmal danke für diese Tiefe. Du hast ja auch einen großen Aspekt auf die Ernährung gelegt. Und auch das ist ja ein großes Thema, was mit ganz vielen Dogmen auch gerade in der Krebstherapie versehen wird. Na, da geht es ja schon wieder los mit dem nächsten Stress. Wie hast du das für dich gehandelt? Weil du bist ja heute auch in dem Bereich tätig, dass du natürlich auch weiter über die Ernährung sprichst, wie wichtig das auch ist, eine gesunde Ernährung ist, sag ich mal, unabdinglich für eine Gesundheit. Aber wie siehst du das mit diesen Dogmen? Ist das für dich auch, gerade wenn du Lothar Hirnase ansprichst, der hat ja eine ganz eigene Ernährungsform, ist es für dich wichtig oder ist es für die Menschen, die jetzt vor dieser Situation stehen, wichtig, auch da seinen eigenen Weg zu finden oder präferierst du da tatsächlich auch eine ganz bestimmte Form von Ernährung? Wie siehst du das?
Also es gibt natürlich so die klassischen Formen in der Krebstherapie, also Budwig, Gerson, Ketogen. Ketogen ist gerade in, Paleo war mal in, also es gibt da viele Ideen. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir die Menschen über einen Kamm scheren können und dass zum Beispiel das Propagieren einer ketogenen Diät für jedermann genauso unsinnig ist wie eine Tablette für jedermann. Ja? Also jeder hat eine andere Blutgruppe zum Beispiel. Es gibt Blutgruppen, die sich mit manchen Dingen gut vertragen und mit manchen Dingen schlecht. Also wenn ich jetzt einem Menschen mit Blutgruppe B sage, ist doch in Zukunft nur noch Nachtschattengewächse und Hühnchen, dann wird er ein Problem kriegen. Ja? Also das heißt, und die Menschen sind sehr, sehr, sehr verschieden. Also ich bin zum Beispiel jemand, der niemals mit 75% Fett am Tag umgehen könnte. Also wenn ich 100 Gramm esse und 75% davon müssen Fett sein, reines Fett, was die ketogene Diät bedeutet. Viele Menschen machen ja eine ketogene Diät, ohne je in der Ketose gewesen zu sein oder ohne je zu wissen, was eine ketogene Diät eigentlich ist. Die lassen die Nudeln weg und glauben, da sind sie jetzt. Das ist ja richtig Arbeit. Und das muss zu einem schon passen, also wie man der Typ ist. Andererseits bin ich ein sehr radikaler Mensch und muss sagen, dass radikale Maßnahmen in schwierigen Situationen auch radikale Wendungen bringen. Und ich bleibe da auch bei Vera F. Birkenbiel, Wischiwaschi erzeugt Wischiwaschi. Also ein Tag ketogene Diät, am nächsten Tag ein bisschen Budwig-Quark und am Sonntag gönne ich mir eine Torte, damit ich Spaß im Leben habe. Stellt sich A die Frage, kann ich meinen Spaß tatsächlich an einer Torte definieren? Oder ist nur noch, also, was ist mein Leben wert, wenn ich es auf eine Torte reduziere? Schreckliche Frage, aber ja, die muss ich mir stellen. Und was soll das dann bringen? Und ich glaube, weniger ist mehr. Also ich hab ja auch in meinem Buch, beschreibe ich ja auch einen Menschen, der ausschließlich Möhren gegessen hat und gejoggt ist und so sich geheilt hat. Und ich glaube, die Dinge zu simplifizieren, macht es für den Geist einfacher. Also je mehr Ausnahmen ich mir erlaube, je offener ich eine Diät gestalte, desto mehr kann mein Kopf diskutieren. Wer schon mal gefastet hat, der kennt das vielleicht, dass man beim Fasten plötzlich sich denkt, ach, eine Gurke besteht ja eigentlich nur aus Wasser, also ist eine Gurke ja eigentlich nur Wasser, also kann ich die Gurke essen. Die Gurke ist aber nicht Wasser und die Gurke ist die Gurke. Und das kann ich in meinem Kopf natürlich so hindrehen, aber am Ende des Tages, wenn ich mir vorgenommen habe, nur Säfte zu trinken oder nur Tee zu trinken, dann ist die Gurke kein Tee. Und je klarer ich das mache, desto klarer wird es für mich und desto klarer wird mein Leben, desto klarer wird mein Geist, desto klarer wird meine Handlung. Und der Krebs ist ja eigentlich eher undefiniert und unklar und ist ja auch in seiner Teilung und in seinem, also so sagt man, der Krebs, wir sind ja auch der Krebs, also insofern. Aber wenn man diese Trennung macht, dann wird der Krebs immer als sehr aggressiv und unklar und unberechenbar beschrieben. Und deshalb finde ich es besonders wichtig, dass man selbst eine unheimliche Klarheit hat. Und je einfacher die Regeln sind, desto weniger muss ich in meinem Kopf diskutieren. Und desto leichter wird's. Und ich denke, also wenn man eine Situation hat, die schwierig ist oder meinetwegen ausweglos, je nachdem, wie man sie bezeichnen will, dass man dann auch nicht so mit Wattebäuschen nur auf die Situation werfen sollte, sondern dass man vielleicht, auch wenn es total doof ist, irgendwie sagen soll, los geht's, ja? Ich mache jetzt was, was mich selbst jeden Tag überrascht und was auch meinen Körper überrascht und wo der Körper irgendwie sagt, was ist denn mit der los? Also wo der Stoffwechsel erstmal erschrickt, weil er sich denkt, wo ist denn mein Nutella-Brot? Was macht die denn jetzt mit der Karotte? Und dann passiert auch wieder was. Wenn ich all das lasse, was ich schon immer gemacht habe, dann passiert halt auch recht wenig.
Sehr
Aber
spannend.
ich gebe zu, es ist natürlich doof, weil was wir immer alle wollen, ist, wir hätten gerne eine Checkliste. Und ich suche auch diese Checkliste, ehrlich gesagt, seit 20 Jahren. Und natürlich hätten wir gerne Punkt 1, ich gehe morgens und mache Sport. Punkt 2, ich esse 5 Tage in der Woche gut. Am 6. darf ich irgendwie es relaxter sehen und am 7. gibt es Torte. Und dann nehme ich 25 Mittel und dann bin ich gesund. Und das, denke ich, funktioniert nicht. Und das ist natürlich ein totaler Mist. Weil das hätten wir alle
Ja.
gern.
Ja, genau. Da fängt die Arbeit ja erstmal an. Und wie du schon gesagt hast, ne, da bist du mit dir selbst in Kontakt. Und das ist das, was wir verlernt haben, was man uns abtrainiert hat. Und das dürfen wir uns ja zurückholen. Und dafür bist du ja da, Miriam. Deswegen, du machst ja ganz viel. Man findet dich im Internet. Du machst Kurse. Ne? Du gehst ins Thema Detox. Du gehst natürlich auch in ein ganz großes Thema aktuell, Frequenzen. Ja, wir können ja auch sag ich mal, Unterstützungstools nutzen. Dafür klärst du auf und deswegen bist du auch hier und dafür bedanke ich dir natürlich, weil unsere Zuschauer, wir haben ja unterschiedlichste Zuschauer. Ich feiere dich jetzt schon, weil ich bin auch so ein Mensch, eher mal den Zaunpfahl zu haben als Wattebäuschen. Ja, weil die bringen einen letztendlich wirklich, ja, es ist wirklich, es ist eine, es ist ein, es ist ein Ein Umweg, den wir nehmen. Und ich glaube, wir dürfen jetzt alle ein bisschen schneller reagieren. Und wenn du an unsere Zuschauer denkst, es geht ja um das Thema Gesundheit, das ist das eine, aber auch das Glück. Magst du unsere Zuschauer dazu noch mal so ein bisschen mitnehmen? Und natürlich, ihr Lieben, wenn ihr befragt, was macht sie alles, was bietet sie an, wir verlinken unterhalb des Videos auf dem Button, wisst ihr, alles, was Miriam betrifft. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig zu wissen, was gibst du den Zuschauern mit, gerade in dieser Zeit, wo wirklich explosionsartig Diagnosen gestellt werden. Ja, nicht nur die Krebs, sondern wir haben ja sämtliche, es explodiert ja gerade förmlich. Ja, wie wichtig ist es auch das Thema Glück? Du hast es gesagt, wir haben die Freude verloren, wir haben
Ich
den
glaube,
Glauben verloren.
das Thema Glück ist eigentlich das Thema. Denn wenn ich nie weiß, warum ich eigentlich hier bin, dann bin ich wieder bei Birkenbiel, Wischiwaschi. Ja? Also wenn ich nicht weiß, will ich gehen oder will ich nicht gehen, bin ich hier noch gefragt, bin ich hier nicht gefragt, dann verhalte ich mich ja auch so und dann werde ich ja auch nichts in der richtigen Form machen. Und ich bin meinem Homöopathen sehr dankbar, denn ich musste damals drei Ziele benennen, die ausschließlich mich betreffen. Also ich habe ihm diese Ziele ganz schnell beantwortet. Das hat mein Jurastudium so mit sich gebracht, dass man immer irgendeinen Quatsch sagen kann und zwar auch noch sehr schnell. Und unter anderem wollte ich natürlich meine Kinder, ich wollte die Abi-Feier, ich wollte das Studium und natürlich wollte ich auch sehen, wie die heiraten. Und habe mir das auch noch vorgestellt, irgendwie in Bayern mit irgendeiner Kitschkirche und Schäfchenwolken. Und mein Homöopath hat damals gesagt, das hat alles nichts mit dir zu tun. Und da hat er natürlich absolut recht, denn also es müssen nicht meine Kinder irgendwie ein Abi machen oder studieren, um mich glücklich zu machen. Und die müssen auch nicht heiraten, um mich glücklich zu machen und auch nicht, um mich gesund werden zu lassen. Und diese eigenen Ziele zu finden, ist wirklich schwierig, ja? Weil ich habe am Anfang dann auch an irgendwas Großartiges gedacht. Also ich dachte, wenn man jetzt so krank ist, dann braucht man irgendwelche großartigen Ziele, dass es sich lohnt, wieder gesund zu werden. Also ich habe über Mutter Teresa nachgedacht, bin ich aber nicht der Typ zu. Und ja, über lauter solche Dinge. Und habe dann meine Ziele irgendwann gehabt und die waren eigentlich total simpel. Also ich hatte meinem Homöopathen gesagt, ich will keinen Jura mehr machen und er hat gesagt, negativ formulierte Ziele gelten nicht. Ich müsste mir schon überlegen, was ich machen will und kann nicht nur einfach sagen, was ich jetzt gerade doof finde. Und ich habe dann gesagt, dass ich Bücher schreiben will. Ich habe mittlerweile über 30 Bücher geschrieben, ich habe über eine halbe Million verkaufte Bücher, also ich habe es umgesetzt. Dann habe ich gesagt, dass ich ans Meer ziehen möchte. Auch das habe ich umgesetzt, ich lebe am Meer. Und dann habe ich gesagt, dass ich reiten will. Und ja, ich habe ein Pferd, ich reite jeden Tag oder nicht jeden, aber sagen wir mal 5 Tage die Woche, 6 Tage die Woche. Und das waren meine drei Ziele. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Ziele hat und dass man überhaupt überlegt, was will ich und was macht mich glücklich und worin gehe ich auf? Also ich wusste, dass ich als Jurist im Streit anderer Menschen nicht aufgehe. Und natürlich kann man da sagen, man kann helfen und was weiß ich, das Ehepaar ist danach geschieden. Und wenn jemand ein Buch liest, weiß man auch nicht, ob er danach einen Mehrwert hat, aber der Prozess an und für sich. Also ich sage jetzt mal, für mich war es klar, dass ich ein Buch schreiben für mich persönlich wertvoller finde als ein Schriftsatz für Entscheidungsurteil. Oder was weiß ich, für einen Ehevertrag oder einen Mörder verteidigen oder so. Also ganz egal was. Und ich bin Gott froh, gerade weil du ja auch diese Zeit angesprochen hast. Ich bin gerade während Corona Gott froh, dass ich nichts mit der Juristerei zu tun habe, denn ich sage mal, wenn ich all das in meinem Examen geschrieben hätte, was bei Corona geschehen ist, hätte ich noch nicht mal die Arbeit abgeben müssen. Ja, da wäre schon durchgefallen drauf gestanden, bevor ich es überhaupt auf den Tisch gelegt habe. Ja, und insofern hat das Rechtssystem ja eh seinen Charme verloren. Und so gesehen bin ich froh, dass ich mich nicht jetzt trennen muss oder vor 5 Jahren hätte trennen müssen, sondern dass ich das ein bisschen früher gemacht habe. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man schaut, wo hat man Spaß, wo arbeitet man gerne, wofür blüht man, was findet man einfach toll. Ich finde den Schweif meines Pferdes kämmen immer noch wahnsinnig toll. Auch wenn ich schon seit, was weiß ich, 40 Jahren Schweife kämme. Ich finde es einfach toll. Es beruhigt mich, es ist schön, es glänzt, es, ja. Und ich glaube, das muss man für sich finden. Und dann findet man auch das Glück. Also, weil einen diese Dinge glücklich machen. Und je zufriedener man ist, desto zufriedener ist ja auch das Umfeld. Und dann, je mehr man da reinkommt, desto mehr hat man ja auch einfach ein Umfeld, das zufrieden und gelassen ist und mit dem man Spaß hat und Freude und feiern kann und sprechen kann und diskutieren kann. Und ich habe das große, große Glück durch meine Beratungen, dass ich mit Menschen auf einer ganz anderen Ebene oder auch bei Interviews, ich kann auf einer ganz anderen Ebene reden. Also ich muss mich nicht über die Tagespolitik unterhalten, ich muss mich nicht über das Wetter unterhalten und ich muss mich auch nicht darüber aufregen, was Frau Müller gemacht hat, weil wir diesen ganzen Smalltalk, den hat man in einem 1,5 Stunden Gespräch, wo jemand irgendeine Krebsdiagnose hat, nicht. Ja? Also da ist man nach einer Minute da, wo man mit vielen Freunden früher noch nicht mal nach 10 Jahren Freundschaft hingekommen ist, ja. Und das ist was, was ich wahnsinnig schätze, weil ich Konversationen habe, die unheimlich echt sind und Dinge lerne, die echt sind und die jetzt nicht, was weiß ich, politisch motiviert oder für irgendwas Sinn machen, sondern es ist das, was der Mensch gerade echt hat und was ihn echt bewegt. Und ich glaube, so diese Dinge zu finden für sich selbst, ist was unheimlich Schönes. Und ich denke, dass das einen in die Heilung bringt.
Du bist das lebendige Beispiel und ich finde deinen Titel so schön. Krebsleben. Wie betonst du es? Krebsleben.
Krebsleben, ja.
Genau. Ja, also das gibt ja so viel Spielraum, auch zu schauen, was macht es mit mir? Und ich finde das, was du sagst, ne, diese Botschaft, ich habe gerade noch so die Verbindung zu deinem Jurastudium. Ich finde, du machst das großartig, weil heute bist du, sag ich mal, der Stellvertreter für die Menschen, die, sag ich mal, einen neuen Weg suchen. Es gibt ja sehr viele, die sagen, ich möchte nicht mehr den klassischen Weg gehen. Da finde ich, da ist ja die Verbindung wieder zu dem, was du mal irgendwann gelernt hast, nämlich für andere einzustehen. Und das, ihr Lieben, ich glaube, man kann dir stundenlang zuhören, Miriam, was du erlebst, weil das ist authentisch. Du hast es erlebt, du bist das Beispiel, dass es geht, ja, dass man gesund alt werden kann, auch mit solchen Horrordiagnosen. Und ich danke dir von Herzen. Also alles, ich könnte, wie gesagt, ich könnte dich noch stundenlang interviewen. Miriam, unsere Zuschauer, die werden bei dir auf der Webseite sehr viel finden, auch über deine Bücher. Du hast sehr viele Bücher, natürlich auch Bücher für Kinder, Schulhilfen, Lehrhilfen, ja, auch das Thema Familie, da können wir nochmal, glaube ich, ein ganz eigenes Interview drüber machen. Aber ich würde dich bitten, einmal nochmal so ganz prägnant deine Botschaft für uns Zuschauer zum Abschluss des Interviews. Was möchtest du nochmal so ganz klar unseren Zuschauern mitgeben?
Also das Wichtigste finde ich einfach anzufangen. Also wirklich loszulegen, direkt morgen früh oder heute Abend. Und nicht immer alles verschieben und weitersuchen. Und Patienten machen das gerne, dass sie wahnsinnig viel sich Informationen holen und noch mehr verwirren. Und ich glaube, wir brauchen das nicht. Wir können einer Therapie vertrauen. Also natürlich ist es vielleicht nicht leicht, gleich die zu finden, aber im Endeffekt sind wir es. Und im Endeffekt ist es unser Leben und im Endeffekt finden wir es in uns. Und die anderen können hilfreich sein, die können uns unterstützen. Und manche Ärzte können uns klar machen, was wir nicht wollen. Das können sie ja auch sehr gut. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, tatsächlich anzufangen und nicht immer nur zu reden und zu hoffen und dann zu faul zu sein und es nicht umzusetzen, sondern einfach mal loslegen. Und ich glaube, dass es da noch was ist, auf was man wahnsinnig stolz sein kann. Und Das ist ja auch was, was unserer Gesellschaft fehlt. Ich meine, natürlich machen alle tolle Fotos vor irgendwas für Instagram und feiern sich, aber sich tatsächlich mal zu feiern und sich wirklich zu mögen und wirklich auch mal zu gucken, was kann ich, was mag ich, für was stehe ich, das ist sehr befreiend und das bringt einen dann auch in die richtige Richtung. Ja.
Das nennt sich Leben, ne? Da sind wir wieder bei dem Begriff.
Ja, das nennt sich Leben, genau. Das nennt sich Leben.
Sehr schön. Miriam, ich bin sehr tief berührt. Ich denke, dass es unseren Zuschauern genauso geht. Deine Geschichte berührt. Und ich hoffe, dass du noch sehr, sehr vielen Menschen helfen kannst mit allem, was du tust. Wie gesagt, wir verlinken alles unterhalb des Videos, weil du gibst nach wie vor Beratung und du hast Kurse. Auch das werden wir verlinken. Und Miriam, ich danke dir für dieses sehr tiefgehende Interview. Ich habe mich sehr gefreut und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Leben, Glück und Gesundheit, meine Liebe. Herzlichen Dank.
Danke, dir auch und vielen Dank, dass ich hier sein konnte.